ARD.
Radio 3. Das Gespräch.
Ich bin Katrin Heise und stelle Ihnen heute Jonas Karper vor. Er ist Medienwissenschaftler und Journalist und aufgefallen ist er mir durch den Verein Sozialhelden e.V. Da ist er nämlich Redakteur und setzt sich für Vielfalt ein. Also Film, Fernsehen und Radio sollen so divers sein, wie es die Gesellschaft ist. Und da gehören Menschen mit einer Behinderung auch dazu. Er selber hat eine Sehbehinderung. Jonas Karper nervt allerdings.
Verpflichtet zu sein, ich setze mich jetzt für das Thema Inklusion ein, nur weil ich eine Behinderung habe und werde da quasi so reingedrängt. Ich würde auch, und das sage ich ganz ehrlich und offen und auch immer wieder, ich würde auch wahnsinnig gerne einfach nur in den Medien arbeiten und mich nicht jeden Tag diesem Thema widmen. Gleichzeitig aber natürlich so die Sache, wer macht's sonst?
Und auch darüber werden wir reden.
Hallo, schön hier zu sein.
Wie gefällt Ihnen eigentlich Dr. Demir in der ARD-Serie In aller Freundschaft? Er ist ja ein Rollstuhlfahrer und wird auch vom Schauspieler Tanchala gespielt, der ebenfalls im Rollstuhl sitzt. Wie finden Sie den?
Also ich finde es erstmal schön, dass es authentisch besetzt ist. Also es gibt so viele Serien und Filme, wo dann zwar ja versucht wird, Vielfalt abzubilden, aber dann eben vielleicht auch aus dem Grund, weil die SchauspielerInnen dann irgendwie bekannter sind, sich dann ja irgendein Schauspieler ohne Behinderung in den Rollstuhl setzt oder eine Brille aufzieht und dann so durch den Raum wabert und so tut, als sei sie blind oder sehbehindert. Also ist es in dem Sinne erstmal schön, dass hier eine authentische Besetzung vorliegt. Grundsätzlich ist es immer dann natürlich wünschenswert, wenn vielleicht auch diese Behinderung ganz selbstverständlich ist. Also häufig haben wir in Film und Fernsehen immer noch die Situation, dass wenn Behinderung vorkommt, dann wird sie auch benannt.
Ist sie das Thema, ne?
Genau. Also wir haben da teilweise auch die Argumentation von Produktionsfirmen, dass ZuschauerInnen sich ja vielleicht Gedanken machen, warum taucht jetzt hier Behinderung auf, und das müsse man ja irgendwie erklären. Aber ich finde, das ist überhaupt nicht nötig, also weil Behinderung gehört zu Vielfalt dazu, zu unserer Gesellschaft dazu und sollte mit einer Selbstverständlichkeit vorkommen, ohne das jetzt irgendwie großartig zu hinterfragen.
Das ist in der Serie, die ich angesprochen habe, ist das aber eigentlich so, ne? Der ist Arzt und es wird über seine Behinderung eigentlich nicht weiter geredet, sondern er ist halt Arzt.
Genau.
Der Schauspieler Tanchala ist ja offenbar auch ganz gut beschäftigt. Er taucht auch im Tatort auf. Im Berliner Tatort ist er ein Assistent. Der ist, glaube ich, ganz gut beschäftigt. Wie hoch ist eigentlich der Anteil von Schauspielern und Schauspielerinnen mit einer Behinderung? Wissen Sie das?
Also ganz genaue Zahlen gibt es da nicht. Man kann einfach nur sagen, dass er zu gering ist. Also wenn man sich wirklich anschaut, wie vielfältig die Filmbranche ist in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, dann kann man sehen, dass die prozentuale Anzahl, wie es eigentlich in der Gesellschaft vertreten ist, es bei SchauspielerInnen nicht vorkommt oder nicht, sie nicht vertreten sind, was aber ganz viele unterschiedliche Gründe hat. Also auch Zugänge zu Ausbildungsstätten zum Beispiel. Also man möchte ja immer, natürlich möchte man irgendwas produzieren, was natürlich auch eine gewisse Qualität hat. Und da möchte man natürlich nicht irgendeine Person jetzt vor die Kamera ziehen und zerren, sondern die Person sollte auch eine gute Ausbildung haben. Nur häufig sind halt eben Schauspielschulen nicht barrierefrei oder haben solche Zulassungsbeschränkungen, dass gewollt ist, dass man Fechten, Reiten,
was auch immer. Ich wollte gerade sagen, gerade das Körperliche, Sportliche wird ja in Schauspielschulen häufig sehr hervorgehoben.
Ja, und dass dann eben da von der Norm der Voraussetzung einfach nicht abgewichen wird, sondern dass weiterhin gefordert wird und nicht geguckt wird, okay, was hat die Person vielleicht für andere Fähigkeiten, die sie noch mitbringen kann.
Sie sind ja außerdem Vorstandsvorsitzender der Initiative Vielfalt im Film. Was ist das für ein Zusammenschluss eigentlich?
Das hat sich damals ergeben, weil unterschiedliche...
Damals ist 18, ne?
Damals, genau, so 2018 herum, wo wir einfach generell, also unterschiedliche Organisationen, die aus der Medienbranche und aus der Filmbranche und aus der auch Diversitätsecke quasi kommen, gesagt haben, es gibt zu wenig Vielfalt im deutschen Film, aber wir wollen das ändern, aber es gibt wir haben keine Hebel, wir haben keine Zahlen dazu. Und deshalb haben sich unterschiedliche Organisationen zusammengeschlossen, die Schwarze Filmschaffende Community, das Asian Film Network, die Queer Media Society, Leitmedien, die sich mit Menschen mit Behinderungen in den Medien auseinandersetzen, Und wir haben quasi an einer Umfrage gearbeitet, die wir dann über die SchauspielerInnen bzw. Filmdatenbank Crew United gespielt haben, wo über 6000 Filmschaffende vor und hinter der Kamera daran teilgenommen haben. Und es ist die erste intersektionale Umfrage, Diversitätsumfrage, die in Deutschland gemacht wurde und hat halt sehr viele Missstände aufgedeckt, dass eben die deutsche Filmbranche lauter Menschen mit Vielfaltsmerkmalen diskriminiert und dass sie auch größtenteils nicht vorkommen.
Und zwar vor und hinter der Kamera, ne?
Ja, weil es ist ja eine Kette in der Produktion, also von welche Leute haben überhaupt die fachliche Ausbildung. Also es geht ja, wie gesagt, nicht nur um Ausbildung von SchauspielerInnen, sondern auch AutorInnen, ProduzentInnen hin zu, wer schreibt dann später die Filme, die dann im besten Fall dann auch authentisch besetzt werden. Und dann hat man so einen Kreislauf, wo es an allen Ecken und Enden derzeit hakt, beziehungsweise, sag ich mal, Verbesserungspotenzial gibt.
Ich meine, Sie haben gesagt, 2018 ist das erhoben worden. Und das haben Sie erhoben, weil es vorher offenbar niemanden interessiert hat, weil es die Zahlen einfach nicht gab?
Also das ist etwas, was die Leute schon lange gestört hat. Aber es gab, wie gesagt, keine vergleichbaren Zahlen in dieser Art. Und jetzt haben wir endlich etwas und können damit bei gewissen Leuten anklopfen, die die Entscheidungsmacht haben. Also quasi bei EntscheidungsträgerInnen, das ist ja mit die Politik, das ist die Kulturlandschaft und natürlich auch jede einzelne Produktionsfirma, die dort mithelfen können.
Und jetzt interessiert mich natürlich, wie reagieren die auf die ihr anklopfen?
Oh, ja.
Es scheint schwere Arbeit zu sein.
Es ist, wir führen viele, viele Kämpfe in dieser Art, auch obwohl der Begriff jetzt in dem Zusammenhang auch schwierig ist, aber häufig geht es natürlich auch um künstlerische Freiheit, die dann benannt wird. Mhm. Das ist mein Film, ich möchte da selber künstlerisch aktiv sein und ich lasse mir nicht von extern reinschreiben, dass ich jetzt auch noch die Diversität da irgendwie reinschreiben muss. Was natürlich auf der einen Seite stimmt, wir haben Kunst- und Meinungsfreiheit, was auch total gut ist. Aber wenn wir quasi sagen wollen, wir möchten eine wirkliche authentische Darstellung von Vielfalt in unserer Gesellschaft und möchten auch mal ein bisschen gucken, dass es eben Leute gibt, die sehr privilegiert sind und dass die vielleicht auch mal ein Stückchen von ihrem Kuchen abgeben können, dann muss sich etwas ändern. Und deswegen muss man da auch mal so ein bisschen nachhelfen, bis es dann vielleicht irgendwann irgendwie zur Gewohnheit wird.
Ja, auf der anderen Seite, wenn Sie so sagen, die Gesellschaft abbilden, die Realität abbilden, die Realität ist ja tatsächlich auch, dass in der Gesellschaft Menschen mit Behinderung eigentlich auch nicht ständig sichtbar sind? Also sind sie eigentlich eine so kleine Gruppe? Nein, sind sie nicht. Warum ist das eigentlich so?
Das liegt daran, dass wir uns als Gesellschaft dafür, ich sag mal in Anführungsstrichen, eingesetzt haben, Probleme wegzuschieben. Menschen mit Behinderung werden immer mit Aufwand, mit Geld, mit Kosten verbunden. Und wir haben uns als Gesellschaft sehr gut geschafft, sehr früh Förderschulen zu schaffen, Wohnheime für Menschen mit Behinderung.
Aber da ist doch das Argument auch immer Sicherheit, also Sicherheit für die Menschen mit Behinderung und Förderung.
Ja, weil Sicherheit, vielleicht auch Sicherheit eher für die Gesellschaft, sich nicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Also Werkstätten für Menschen mit Behinderung, wo die Beschäftigten dort einen Stundenlohn von 1,35 Euro bekommen, wo ich sage, das kann nicht sein und eigentlich die Aufgabe von diesen Werkstätten ist, vorzubereiten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt oder zu fördern und es eine Durchlassquote von unter 1% gibt. Das sind also, wo einfach die pure Aufgabe nicht erfüllt wird. Wir haben in unserer Gesellschaft, wie gesagt, Sondereinrichtungen geschaffen, die meistens auch nicht zentral gelegen sind, sondern vielleicht auch außerhalb der Stadt, was einfach dazu sorgt, dass wir wenig Begegnung haben. Wir haben einfach viel zu wenig Begegnung von unterschiedlichen Menschen, von vielfältigen Menschen in unserer Gesellschaft.
Deswegen habe ich vorhin so gedacht, wenn wir dann sagen, okay, also Menschen mit Behinderung oder überhaupt der Umstand, behindert sein zu können, soll im Film, im Fernsehen dargestellt werden. Und jetzt gibt es eben, aus Gründen, die Sie ja mit genannt haben, keine Ausbildungsmöglichkeiten und so weiter, gibt es viel zu wenig Schauspielerinnen und Schauspieler, die eine Behinderung haben. So, Sie sprechen sich aber auch dagegen aus, dass jemand, der keine Behinderung hat, quasi den Behinderten mimt, um einfach Behinderung sichtbar zu machen.
Genau, es geht ja quasi um gewisse Vielfaltsdimensionen, die ja auch nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz schützenswert sind. Also dazu gehört Geschlecht, dazu gehört Herkunft, dazu gehört Hautfarbe, dazu gehört auch Alter. Was alles Sachen sind, die jeder Mensch nicht einfach so an sich ändern kann. Und deswegen ist es einfach, gehört es zur eigenen Identität. Das ist, wie gesagt, ein Teil von einem, aber sollte halt in dem Sinne nicht imitiert werden. Also wir haben in vielen Filmen, wo es um, also manchmal gibt es ja Filme wie Mrs. Doubtfire oder Big Mamas House oder so, wo sich Männer in Frauenklamotten schmeißen oder um sich dann irgendwie zu verstecken. Oder Some Like It Hot, auch ein alter Klassiker. Aber da geht es halt eben um das humoristische sich verkleiden. Aber niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, ich drehe einen Film und hier habe ich zwei Männerrollen und zwei Frauenrollen. Und
besetze die alle mit Männern.
Genau, besetze die einfach alle mit Männern, die ziehen sich lustige Klamotten an. Das Gleiche haben wir mit Blackfacing, was heutzutage Gott sei Dank ein absolutes Tabu geworden ist, dass sich weiße Personen schwarz anmalen und so tun, als seien sie jetzt schwarz. Und das Gleiche ist eben das Prinzip auch des sogenannten Cripping Up, also quasi einfach so zu tun, als hätte man eine Behinderung. Und das gibt es leider immer noch viel zu häufig.
Sprechen Sie sowas dann an? Also gehen Sie an solche Produktionen ran und sagen, also jetzt hier gerade mit Ihrer Initiative vielleicht, wie fällt im Film, und sagen, das ist nicht okay, was ihr da macht?
Gott sei Dank müssen wir das fast gar nicht mehr, weil das Publikum, das geschulte Publikum, dem das auffällt, beziehungsweise es genug Feedback aus der Community gibt. Also wir vertreten das natürlich auch und versuchen auch immer quasi immer darauf hinzuweisen und wenn es nötig ist, da auch quasi darauf einzuwirken. Aber allerspätestens, wenn die Filme dann rauskommen, ist es klar, sieht man, dass diese Filme nicht gut laufen werden. Also da, die ZuschauerInnen können schon sehr gut an der Kinokasse oder beim Einschalten entscheiden, ob das etwas Gutes ist oder was nicht so gut ist.
Sie kämpfen immer wieder dagegen an, gegen all diese Gründe, warum etwas nicht möglich sein soll, warum Vielfalt nicht auch in Sachen Behinderung abgebildet wird. Ich meine, dann gibt es ja meistens diesen Satz, wir möchten das schon, wir möchten Vielfalt abbilden, aber... Ja, zum Beispiel, wenn man im Radio, im deutschen Radio arbeitet, muss man die deutsche Sprache sprechen können und solche Argumente. Es ist ja tatsächlich vielleicht ein Bemühen und ein Wunsch da, aber die Umsetzung eben noch nicht. Oder nehmen Sie den Wunsch auch gar nicht mehr ab?
Also ja, manchmal ist ein Wunsch da, aber es bleibt dann häufig beim Wunsch. Das ist dann so, ja, wir haben uns im Kopf damit beschäftigt und wünschen uns das und hoffentlich kommt irgendwann eine gute Fee vorbei, die uns dabei hilft. Aber man muss auch sich ein bisschen dann aus der Komfortzone natürlich rausentwickeln und sagen, okay, wie können wir das irgendwie gemeinsam umsetzen? Also da wird dann zu wenig gemacht. Klar, das Beispiel, okay, wir haben nur so und so viele Aufzüge und können deswegen keine Menschen mit Behinderung einstellen. Ja, aber es gibt auch unterschiedliche Behinderungsarten. Natürlich, man kann auch Leute einstellen, die eine Sehbehinderung haben oder die Lernschwierigkeiten haben oder die neurodivers sind, also AutistInnen oder ADHS haben oder... Was auch immer, also Behinderung ist so wahnsinnig vielfältig und dann ist immer, kommt natürlich immer das leichteste Argument, ja, wir haben keine Rampe oder wir haben keinen Aufzug, aber das sind dann, ja, da entlarve ich meistens dann quasi, ob das wirklich Argumente sind oder dann so vorgeschobene.
In welcher Form, in welcher Funktion entlarven Sie?
Ja, also zum Beispiel, dass ich aktuell für den Berliner Verein Sozialhelden e.V. arbeite und wir unterschiedliche Workshops, Weiterbildungen anbieten zu den Themen barrierefreie Veranstaltungsplanung, barrierefreie Kommunikation, zum Thema, wie kann Unternehmen sich beim Thema Arbeit weiterentwickeln. Ich selbst mache sehr, sehr viele Workshops zum Thema diskriminierungsfreie Sprache und Bildsprache. Genau, also es gibt, wenn man diese Expertise nicht selber im Team hat, gibt es Möglichkeiten, sich weiterzubilden und sich auch zu informieren. Und das nehmen viele in Anspruch. Und der nächste Schritt wäre natürlich dann, sich Leute aus den unterschiedlichen Vielfaltsdimensionen auch selber ins Team zu holen. Nicht um, dass die dann quasi, oh, jetzt habe eine Person mit Behinderung im Team und die löchern wir jetzt ständig nur zu diesen Themen oder die werden nur quasi damit beauftragt, sich mit dieser Sache auseinanderzusetzen. Man möchte ja auch mal über den eigenen Tellerrand schauen. Aber zumindest, dass man auch diese Vielfalt irgendwie in dem eigenen Team, im eigenen Unternehmen lebt.
Sagt Jonas Kaper hier auf Radio 3 im Gespräch. Vielleicht hören wir an dieser Stelle mal einen Ihrer Musikwünsche. Sie haben drei mitgebracht und ich gebe Ihnen jetzt die schwere Entscheidung frei, welchen hören wir an dieser Stelle.
Ach, wir können gerne mit Sunday Rain einsteigen. Das ist von den Foo Fighters, eine Band, die ich sehr mag und auch schon mal live gesehen habe. Das, was ich an dem Lied so interessant oder toll finde, dass der Frontmann von den Foo Fighters, Dave Grohl, ist ja eigentlich der ehemalige Schlagzeuger von Nirvana, also kann auch Schlagzeug spielen. Aber in diesem Song singt der Schlagzeuger der Foo Fighters, und der leider schon verstorben ist. Und ans Schlagzeug hat sich diesmal gesetzt Paul McCartney, der einfach zufällig im Studio mit unterwegs war und dann gefragt wurde, ob er nicht irgendwie Lust hätte, da mitzuwirken. Und der hat sich anscheinend dann spontan ans Schlagzeug gesetzt und ja, hilft bei diesem Song mit. Und fand ich eine ganz interessante Note bei diesem Lied.
Sehr schöne Formulierung. Hilft, Paul McCartney hilft bei diesem Song mit, den wir jetzt hören werden. Also Sunday Rain von den Foo Fighters. Die Wunschmusik vom Medienwissenschaftler und Journalisten Jonas Karper hier zu Gast auf Radio 3 im Gespräch Sunday Rain, die Foo Fighters waren das. Wir haben vor der Musik auch darüber gesprochen, inwieweit Menschen mit Behinderung überhaupt in unserer Gesellschaft sichtbar sind. Ich wollte jetzt mal eine große Gruppe von Menschen ansprechen, die nämlich nicht mit einer Behinderung geboren werden. Ich sage gerade, große Gruppe ist eigentlich die größte Gruppe, oder? Die Menschen, die nicht mit einer Behinderung geboren werden, sondern die Behinderung im Laufe ihres Lebens bekommen.
Ja, oder erwerben.
Erwerben,
oder
sagt man, ja.
In eine Lotterie des Lebens gewinnen.
Erwerben lag mir jetzt immer auf der Zunge, aber es kam mir so komisch vor, ich wollte das nicht sagen.
Das war sehr teuer.
Erwerben, ja.
Ja, sehr, sehr teuer, ja. Nein, also wenn man sieht, die Anzahl an Menschen, die es in Deutschland gibt, die eine Behinderung haben, das ist jede zehnte Person, hört man da ja quasi immer. Also das sind auch die, die wirklich anerkannt vom Amt einen Schwerbehindertenausweis haben. Also die Gruppe ist wesentlich größer, aber sagen wir mal 8 bis 10 Millionen. Von denen haben nur 3,3% ihre Behinderung seit der Geburt. Heißt also quasi 96,7% haben sie im Laufe des Lebens erworben. Heißt also, Behinderung ist auch immer ein Thema, was so wie so ein Damoklesschwert vielleicht so mitschwingt. Also etwas, wo man sich nicht mit auseinandersetzen möchte. Und Barrierefreiheit an sich kostet Geld. Also kommt
aber
auch immer dazu.
Käme am Ende dann ja viel, viel mehr Leuten auf jeden Fall zu Pass, als man es vorher vielleicht ahnt. Ja, richtig. Zu den 97% der Menschen mit Behinderung, die eben nicht mit Behinderung geboren worden sind, zählen Sie ja letztlich auch. Sie haben seit Ihrem Erwachsenenalter eine Sehbehinderung.
Genau, ja.
Wie wirkt sich die aus?
Dass ich einfach nicht gut sehen kann. Das ist also, bin jetzt nicht.
Aber Sie sind nicht aufs Hilfsmittel angewiesen oder auf welche Hilfsmittel sind Sie angewiesen?
Nee, also ich bin jetzt nicht blind, bin jetzt auch nicht mit einem Langstock unterwegs, auch nicht mit einem Assistenzhund. Man guckt auch irgendwie selber, wie man irgendwie zurechtkommt. Also ich arbeite viel mit dem Smartphone, weil ich dann irgendwie den Bildschirm irgendwie für mich näher habe, nutze da die Kamerafunktion, um vielleicht irgendwie das lupenmäßig mehr Sachen größer zu ziehen. Da gibt es schon die Tipps und Tricks und Kniffe, die man so im Alltag anwendet.
Als ich Sie eingeladen habe, habe ich Sie gefragt, ob Sie irgendwie Hilfe brauchen hier. Sie haben dann sehr knapp geantwortet, nein. War das unangenehm? Hätte ich das nicht fragen sollen?
Nö, ich finde, Hilfe anbieten ist immer eigentlich der beste Weg, um quasi sich dem Thema auch sensibel zu widmen. Unangenehm wäre es dann gewesen, wenn dann sowas Eingeschnapptes zurückkäme. Wenn Sie gefragt hätten, kann ich Ihnen Hilfe anbieten? Ich sage nein, dann so, ja, dann halt nicht.
Also erleben Sie sowas?
Ja, also wenn man Hilfeangebote ablehnt, dann kommt so, dann machst du das selbst. Oder das andere, das Übergriffige, dass man untergehakt wird nach dem Motto, ich bringe sie mal mit, oder Leute heranstürzen, wenn man irgendwie unterwegs ist und vermeintlich auf etwas zuläuft. Also, nein, nicht dahin. Also so Impulshaftes gibt es häufig im Umgang, ja.
Sie sind inzwischen 37, aufgewachsen in Essen, haben in Paderborn studiert, und zwar Medienwissenschaften. Da habe ich jetzt Journalist, habe ich Sie auch vorgestellt. Wir haben von dem Sozialhelden und Ihrer Redakteurstelle da gesprochen. Aber Musikwissenschaften haben wir gar noch nicht erwähnt, denn Sie haben Medienwissenschaft und Musikwissenschaften studiert.
Genau, das hat sich dann ergeben, dass ich dann das Studium abgeschlossen habe mit einem Zweifach-Bachelor, also quasi einen Bachelor, mit wo man zwei Fächer studiert. Ich habe in Detmold, das ist in der Nähe von Paderborn, an der Musikhochschule Musikwissenschaften studiert. Also Musik beschäftigt mich seit mein ganzes Leben lang.
Hatten Sie ein Ziel? Also jetzt gerade auch in dieser Kombination Medienwissenschaften, Musikwissenschaften, wo sollte es drauf hinauslaufen?
Ziel war immer, in der Medienproduktion zu arbeiten. Ja? Also Thema Radio. Ich habe viel und lange Campusradio gemacht in Paderborn. Habe gemeinsam damit einigen Kommilitoninnen den Sender auf UKW gebracht. Und genau, da viel Zeit und Energie reingesteckt, was immens viel Spaß gemacht hat.
Hatten Sie während des Studiums schon die Sehbehinderung?
Nee, das war quasi erst gegen Ende, was dann nochmal natürlich, sag ich mal, herausfordernd ist, wenn man dann davor steht, irgendwie Recherche zu betreiben und mal eben Bücher querlesen, dann irgendwie nicht mehr so funktioniert und man dann irgendwie versuchen muss, sich Quellen, Texte zusammenzusuchen, alles das dann irgendwie abzufotografieren. Universitäten haben ja diese großen Fotoapparate, wo man dann Sachen einscannen kann, also das ging dann schon, aber war natürlich dann quasi zum Ende raus nochmal eine ganz neue Herausforderung, nebst dem, dass man sagt, okay, eine Abschlussarbeit zu schreiben, ist sowieso eine Herausforderung.
Hat die Uni da unterstützt? Und wie offen ist Uni eigentlich jetzt Menschen mit Behinderung gegenüber?
Also es gibt Unterstützungsmöglichkeiten, also auch immer im Sinne von, dass man dann mehr Zeit bei Prüfungen hat oder längere Zeiten hat für Abgaben. Bei mir persönlich spielte das in dem Moment dann keine großartige Rolle mehr. Also ich hätte dann, meine Unterstützung wäre dann wirklich eine, wenn ich es auf die Spitze getrieben hätte oder auch dem nachgegangen wäre, wäre dann quasi Arbeitsassistenz gewesen. Also eine Person, die quasi neben mir sitzt und mir aus den Büchern vorliest und quasi ja in dem Sinne meine Augen ersetzen würde. Aber da war es dann so, dass ich in dem Moment dann auch, ich weiß nicht, vielleicht auch zu stolz war, das irgendwie alleine zu schaffen. Und aber auch schon so war, dass ich zu dem Zeitpunkt mit dem Wissen, dass ich quasi auch nur noch meine Abschlussarbeit eigentlich schreiben müsste, schon in Berlin gewohnt habe. Und das dann aufgrund der räumlichen Distanz zu NRW und Paderborn dann auch
noch komplizierter geworden.
Ja, das war dann unerheblich, irgendwie da sich irgendwie Hilfe zu holen.
Mussten Sie Ihr ganzes Leben verändern?
Nein, also es sind schon natürlich irgendwie Sachen, die jetzt anders sind oder nicht mehr so gut funktionieren. Also Autofahren geht nicht mehr, klar, aber es ist so, dass ich trotz alledem versuche, den Hobbys, die ich habe, nachzugehen und zu gucken, was es vielleicht für andere Möglichkeiten gibt. Wir haben eben über Film gesprochen. Es gibt die wahnsinnig tolle Greta-App, wo man die Audiodeskription sich bei Filmen herunterladen kann auf das Smartphone. Und dann geht man mit Freundinnen, Familie, Verwandten quasi ins Kino in den gleichen Film und steckt sich selbst die Kopfhörer ins Ohr und kriegt halt die Audiodeskription, also die Bildbeschreibung des Films, auf die Ohren geflüstert und hat trotzdem das gemeinsame Kinoerlebnis.
Sie haben mir vorhin auch erzählt, als wir hier ins Studio gegangen sind, dass Sie sich so für Lost Places interessieren und auch viel fotografieren.
Ja,
fotografieren habe ich in dem Moment auch gedacht,
denkt man sich gar nicht, ne?
Nee, bei einer Sehbehinderung, da habe ich das tatsächlich nicht gedacht, tatsächlich, ja.
Ja, aber das, also Lost Places verfolgt mich, wenn man so sagen würde, schon seit meiner Kindheit. Also ich fand immer Ruinen, Bunker, ja, verlassene Orte irgendwie spannend und wollte irgendwie herausfinden, was ist hier passiert? Warum ist dieser Ort verlassen? Was steckt da für eine Geschichte hinter? Und das irgendwie festzuhalten auf Fotos, wie gerade damals schon. Und dieses Hobby habe ich mitgenommen und hatte durch, sag ich mal, auch die digitalen Fotoapparate, digitale Spiegelreflexkameras, wo man vielleicht auch, also ich habe eine, wo man den Kontrollmonitor drehen kann. Das ist eigentlich dafür gedacht, wenn man irgendwie in gewissen Perspektiven fotografiert oder von oben drauf gucken möchte. Das hilft mir schon sehr gut, das Bild zu kontrollieren durch diesen Kontrollmonitor, nicht durch den Auslöser quasi. Und,
einfach viel größer dadurch.
Genau, und das mache ich total gerne und bin immer noch da unterwegs und schaue, wo das nächste verlassene Schätzchen irgendwie zu entdecken gilt.
Also trotz Sehbehinderung eben Fotos und Film, weiter das Hobby natürlich. Ich bin ja auch durch so einen Artikel auf Sie aufmerksam geworden, und zwar durch einen Newsletter eben von den Sozialhelden e.V. Also Sozialhelden haben wir, glaube ich, vorhin gar nichts weiter zu gesagt. Der Verein, den Roy Krauthausen vor über 15 Jahren, glaube 17 Jahre oder so ist jetzt her, mitgegründet hat. Und auf der Internetseite sagt der Verein von sich selber, wir verstehen uns als konstruktive AktivistInnen, die sich mittels moderner Kommunikation und Technologien für eine bessere Welt für alle einsetzen. Mhm. Also Technologien haben Sie ja eben auch gerade zum Beispiel doch einiges aufgezählt. Wie sind Sie eigentlich auf Sozialhelden aufmerksam geworden?
Ne, das war, also eigentlich Zufall. Also das ist, ich kannte den Verein schon länger. Ich kannte auch die Arbeit, Leitmedien, wo es quasi um Medien, Inklusion, Berichterstattung über Behinderung geht. Und war halt in Berlin, wollte was mit Medien machen und hatte halt selber die Expertise als Mensch mit Behinderung. Dann gab es damals eine Stellenausschreibung und ich dachte, und ich las die damals durch und dann wird ja meistens so, was solltest du mitbringen? Und ich bei jedem, was dort hinterstand, war so, ja, kann ich, mache ich, will ich.
Wo Sie gerade sagen, was stand denn dabei, also weil Sie selber gesagt haben, ich habe die Expertise als Mensch mit Behinderung mitgebracht, stand das da in der Ausschreibung auch drin? Bringen Expertise als Mensch mit Behinderung mit?
Ja, also den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr, aber es ist zumindest so, dass natürlich es nicht wünschenswert, aber quasi es auch gern gesehen ist, hinlänglich der Vielfalt, dass eine Person selber aus ihrem Alltag auch diese Perspektive eben mitbringen kann. Natürlich kam jetzt im Laufe meiner Arbeit natürlich auch viele, viele, viele weitere Perspektiven und durch Gespräche mit anderen nochmal so das große ganze Bild zusammen, aber über die alltäglichen Barrieren, über die ich ja nicht stolper, aber auf die ich treffe und Diskriminierungserfahrungen im Alltag, da konnte ich mir schon einiges auch so beitragen.
Ja. Hätten Sie dieses Arbeitsfeld oder wäre Ihnen Sozialhelden e.V. auch nahe gewesen, wenn Sie jetzt nicht selbst eine Behinderung gehabt hätten? Also oder ist diese Dringlichkeit dadurch auch erst entstanden?
Ich glaube, das ist ja diese Problematik dieses Umdenkens, dass erst das dann passiert. Also ich glaube nicht, dass ich in diesem Feld gelandet wäre dann. Und das ist ja manchmal auch das, wir haben irgendwann auch mal darüber gesprochen gehabt, wie wir zu Rollstuhlexperimenten stehen. Also dass sich im Gegensatz zum Film, wo es dann quasi sogar noch aufgezeichnet und vor der Kamera landet, aber dass sich Menschen ohne Behinderung sich mal einen Tag in den Rollstuhl setzen und das mal am eigenen Leib erleben, wie das so ist und oder sich Brillen aufsetzen und dann eben so tun, als seien sie blind. Wo ich eigentlich anfangs immer dachte, das ist total Scheiß. Das ist, warum muss man sowas erst erfahrbar machen, um es zu verstehen? Weil zu 100% verstehen wird es eh niemand können. Also deswegen stehe ich diesem ganzen Experiment manchmal so kritisch gegenüber, aber habe inzwischen das Gefühl, manchmal braucht es genau das, also sie es sich zumindest versuchen, hinein zu versetzen und diese Perspektive einfach mal zu erweitern.
Auf der anderen Seite gibt es damit ja noch ein anderes Thema, also Betroffene, das haben Sie ja, glaube ich, vorhin auch kurz mal gestriffen, Betroffene wollen natürlich auf dieses Thema auch nicht beschränkt werden. Ne? Andererseits wissen Sie eben, wovon die Rede ist, das ist ein ziemlicher Zwiespalt, oder?
Ja. Absolut. Also dieses verpflichtet zu sein oder zu sagen zu müssen, ich setze mich jetzt für das Thema Inklusion ein, nur weil ich eine Behinderung habe und werde da quasi so reingedrängt, das ist natürlich schwierig, wenn man das quasi Menschen so aufoktroyiert. Ich würde auch, und das sage ich ganz ehrlich und offen und auch immer wieder, ich würde auch wahnsinnig gerne einfach nur in den Medien arbeiten und mich nicht jeden Tag diesem Thema widmen. Also ich fände es wahnsinnig schön, wenn wir beide hier sitzen würden.
Und nur über Lost Places unterhalten.
Zum Beispiel, weil ich das gerne mache oder irgendwie, weil wir uns sympathisch sind und einfach, was weiß ich mal. Ja, das ist natürlich immer so eine gewisse Last, die man da mitschwingt. Gleichzeitig aber natürlich so die Sache, wer macht sonst? Also und auch da dieses Thema kann man natürlich adaptieren. Das Gleiche ist so, muss sich jede Frau für Feminismus einsetzen? Will sich jede Frau für Feminismus einsetzen? Aber wenn sie es nicht macht, dann kümmern sich vielleicht Männer darum und dann, keine Ahnung.
Fühlt sie sich nicht repräsentiert, ja.
Und dann, wie wird es dann werden? Und deshalb ist das natürlich irgendwie auch eine gewisse Aufgabe. Also ich möchte auch nicht mein Leben lang da aktivieren, also natürlich mich dafür einsetzen, klar, aber vorangehen und das einzig und allein als Thema haben, ein Leben lang möchte ich das nicht machen.
Wir wollen die einzelnen Sachen, die Sie auf die Beine stellen als Redakteur bei Sozialhelden e.V. ansprechen, also die neue Norm. Da behandeln Sie ja ganz viele Themen. Kommen wir noch drauf, aber Leitmedien hatten Sie vorhin erwähnt. Leitmedien mit D geschrieben. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich neulich den Fehler gemacht habe, wahrscheinlich hier Friedrich Merz im Hinterkopf und Leitmedien geschrieben habe. Also ja, passiert dann doch immer mal wieder. Ist ein Portal für uns JournalistInnen und für Filmschaffende. Werden beraten zum Beispiel über verwendete Stereotype und Klischees, also zumindest mal sich die klar zu machen. Behinderung erwerben oder an den Rollstuhl gefesselt sein und solche Sachen leidet an, das sich überhaupt erstmal klar zu machen. Sie bieten da Workshops an. Wer meldet sich eigentlich bei Ihnen?
Das sind ganz unterschiedliche Leute. Das sind Redaktionen aus Print, Radio, Fernsehen. Das sind vielleicht auch manchmal auch kleine Vereine, die sagen, okay, wir möchten bei Social Media ein bisschen inklusiver und barrierefreier kommunizieren und brauchen die Hilfe eigentlich. Also alle die mit Text irgendwas zu tun haben und diesen Aspekt Vielfalt und Behinderung irgendwie auf dem Schirm haben, die melden sich bei uns und können sich auch weiterhin natürlich gerne melden.
Ich habe auch einen Aufsatz von Ihnen gelesen im Buch Medien Zukunft 2025, wie kann Vielfalt gelingen? Das ist jetzt gerade letzten November rausgekommen, Transkript Verlag. Und da habe ich so gedacht, so ein Buch spricht ja eigentlich auch dafür, dass dieses Thema Vielfalt in dem Bereich irgendwie dringlicher wird.
Ja, genau. Also es sind in letzter Zeit sehr, sehr viele Bücher entstanden, auch von zwei KollegInnen von mir, Anne Gersthoff und Carina Sturm, die Stoppt Ableismus ein Buch rausgegeben haben, wo es quasi generell um das Thema Behindertenfeindlichkeit und alles, was damit zusammenhängt, weil eben dieses Thema, weil es eben eigentlich ja überall drin vorkommt, so wahnsinnig mainstreamig ist. Also quasi Behindertenfeindlichkeit hat ja nichts nur, das kann auf dem Arbeitsmarkt passieren, das kann in der Freizeit passieren, das kann in der Schule passieren, das kann überall passieren. Und eben diese Themenvielfalt, diese Behinderung überall mitzudenken, auch thematisch, das ist eben dieses sogenannte Disability Mainstreaming, wofür wir uns einsetzen, eben raus aus dieser Nische zu kommen, die immer ja mit Inklusion verknüpft wird und auch quasi einfach rauszukommen aus diesem Thema. Das betrifft uns alle und in allen Bereichen unseres Lebens.
Rauskommen, mal was Neues. Also da fällt mir dann eben die neue Norm ein. Kommen wir aber gleich drauf, vorher nochmal Musik. Wer ist jetzt dran?
Das können wir, das ist, sollte man ja eigentlich im Radio nicht machen, so Musiküberleitungen, die so wie Faust aufs Auge passen.
Aber geht gerade in diesem Moment?
Aber geht gerade in diesem Moment, rauskommen mal was Neues. Meine Frau und ich mögen die Toten Hosen sehr gerne, bekannte Punkrock-Band aus Düsseldorf. Und die haben im Jahr 2022 eine Jubiläumstour gemacht in Argentinien, wo sie damals vor Jahren ihr erstes Konzert gegeben haben und eine gewisse Verbindung zu diesem Land haben. Und es kam dann, dass irgendwie Tickets zum Verkauf waren und wir haben uns gedacht, ach, wir probieren es einfach mal. Wir probieren einfach mal, dort Tickets zu kriegen und haben tatsächlich welche bekommen und haben uns dann erst Gedanken gemacht, oh, wir müssen ja nach Argentinien. Und waren beide noch nie in Südamerika und haben dann gesagt, aber wenn wir schon mal da sind, dann möchten wir.
Fahren wir nicht nur wegen des Konzerts
hin. Ja, fahren nicht nur wegen des Konzerts hin, auch hier wegen CO2-Fußabdruck und so. Und dann gucken wir uns aber auch ein bisschen drumherum um und haben dann quasi eine Rundreise Argentinien und Brasilien gemacht. Und es war, ein eigentlich interessanter Anlass, was zu einer wunderbaren Reise geführt hat. Und es ist jetzt zwar kein Lied von diesem Konzert, aber es sind die Toten Hosen mit Freunde. Das ist damals aufgenommen von einem Konzert zu Besuch live im Wiener Burgtheater, eine Unplugged-Version.
Hören wir jetzt den Wunsch hier unseres Gastes, Jonas Kapa.
Mit 15 schrieben wir noch Parolen an die Wand, wie keiner von uns damals so ganz genau verstand. Wir waren mit 20 Kerl dagegen, egal was das grad war. Hauptsache zusammen und mit dem Kopf durch die Wand.
Auf Radio 3 im Gespräch haben wir gerade gehört Freunde von den Toten Hosen, Musikwunsch vom Medienwissenschaftler und Musikwissenschaftler Jonas Kapa. Und Sie sind Redakteur und Podcaster beim Verein Sozialhelden e.V., Redakteur für die Neue Norm. Die Neue Norm gibt es quasi doppelt, einmal als Online-Magazin, aber auch als monatlichen Podcast von Bayern 2. Ich finde übrigens diesen Untertitel ganz wunderbar. Eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Krankheit oder drei JournalistInnen. Das ist auch so Ihr Credo. Ne? Hier sprechen JournalistInnen und nicht in erster Linie Betroffene.
Also wir versuchen uns Themen journalistisch zu widmen. Natürlich trotz alledem unsere persönliche Perspektive mit reinzubringen. Das ist auch natürlich das, was viele Leute, die den Podcast hören, ja auch hören möchten, wie wir da ganz persönlich zustehen. Aber es ist quasi echt die Mischung, dass wir uns Themen widmen, wo wir teilweise auch sagen, okay, das sollte man eigentlich mal machen, darüber zu sprechen, habe ich persönlich überhaupt gar keinen Bezug zu, aber ist bestimmt interessant und dann im Nachgang merken so, wow, das ist wirklich tiefgründig.
Ich habe jetzt ein Thema gerade, das Aktuelle ist es, glaube ich, ne, Pränataldiagnostik. Da habe ich so gedacht, also Sie befragen sich da ja als Hosts auch gegenseitig und Sie sind eben sehr, sehr ehrlich dabei. Und ich habe so überlegt, ob ich mich getraut hätte, solche Fragen zu stellen. Also die ganz persönlich eben, würdest du wissen wollen, ob dein Kind die Behinderung hat, die du vielleicht auch hast. Ich weiß nicht, ob ich mir das getraut hätte. Und da ist so dieses Thema Schere im Kopf. Also nichts falsch machen wollen, jemandem nicht zu nahe treten. Das hat mich da bewegt.
Aber da können wir halt eben aus unserer Sicht als Betroffene eben mit einer gewissen Ehrlichkeit ran.
Ja.
Da können wir wirklich dann sagen, okay, da können wir einfach mal auch frei von der Leber weg reden und sagen, okay, das ist unsere persönliche Meinung, unabhängig davon, ob das jetzt quasi die gesellschaftliche Mehrheitsmeinung ist, aber dafür stehen wir. Und das ist natürlich so, dass wir immer sagen, okay, Menschen mit Behinderung sollen nicht pauschal an ihrer Behinderung leiden. Also das, was Thema bei Leitmedien so ein bisschen ist, so dass man überall immer liest, Person XY leidet an, Punkt, Punkt, Punkt. Aber natürlich dürfen Menschen mit Behinderung auch ihrer Behinderung leiden und dürfen auch mal sagen, das ist total scheiße und ich hätte gerne keine Behinderung. Das geht mir natürlich auch genauso. Und eben das auch aus dieser eigenen Perspektive äußern zu können, zu allen möglichen Themen, ist wahnsinnig spannend und wir lernen selbst auch total viel. Also von der Tatsache, dass irgendeine freie Autorin mal zu uns kam und sagte, sie wollte unbedingt mal was zum Thema Klimaschutz machen, weil Menschen mit Behinderung ja mehr vom Klimawandel betroffen sind als andere. Wo ich so, ernsthaft, also wirklich, also glaube ich nicht. Also wenn das Wasser steigt, gut, die Niederlande ist als erstes weg und je nachdem, welche Länder dann überschwemmt werden oder das Wasser steigt, da sind doch alle von betroffen. Also warum sind dann Menschen mit Behinderung mehr betroffen? Und dann kam die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, wo aus einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung Menschen nicht gewarnt wurden, beziehungsweise zu spät evakuiert wurden, die dort ertrunken sind.
Und das lag an Strukturen, ne?
Genau, darum geht es. Und das liegt an quasi Strukturen, an Warnsystemen, an barrierefreien Warnsystemen. Und das hat quasi vielen Leuten gezeigt und in dem Sinne auch mir, es gibt doch eine gewisse Relevanz für dieses Thema. Und dann haben wir quasi einen Podcast natürlich gemacht zum Thema Klimawandel. Wir haben einen Podcast gemacht zum Thema Ukraine-Krieg. Das sind alles Themen, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, okay, das ist jetzt nicht so dieses typische, drei Behinderte reden über Inklusion, sondern aber das interessiert uns natürlich genauso.
Ja, genau, natürlich. Und ich meinte es jetzt aber auch noch von der anderen Seite her, nämlich dieses, also wie ich, die ich jetzt keine Behinderung habe, eben manchmal diese Schere im Kopf habe, darf ich das jetzt fragen? Also was mich aber interessieren würde, das ist ja, also da haben wir dieses Thema irgendwie, man möchte nichts falsch machen. Und da komme ich auf noch so einen Job, den Sie haben, Sie sind Sensitivity-Lektor. Was heißt das eigentlich? Sie gucken sich zum Beispiel Drehbücher an und so weiter, ne?
Genau, also es gibt ja nicht nur die prinzipielle Beratung, die wir anbieten oder die ich mache, sondern auch, dass ja AutorInnen auf mich zukommen, DrehbuchautorInnen oder generell Leute, die Texte schreiben, wo das Thema Behinderung eine Rolle spielt, die eben nochmal ganz genau wissen möchten, haben sie die richtigen Worte benutzt, weil natürlich die Beratung, die wir machen, ist meistens sehr allgemein gehalten, wo es so um die allgemeinen Aussagen geht, aber das dann quasi mal an einem Fall durchzuspielen, hilft manchen Personen einfach manchmal auch viel, viel mehr. Und das ist dann so, dass ich dann mal ein Kinderbuch lese oder ein Tatort-Drehbuch, wo dann Behinderung eine Rolle spielt und ich dann eben schaue, okay, wo sind gewisse Fallstricke, die man vielleicht vermeiden könnte. Und das finde ich eben total spannend, auch dahingehend, dass ich da eine Entwicklung feststelle, dass man früher eher es einzelne Begrifflichkeiten gab, wo man sagte, okay, sag nicht der, die Behinderte, sondern sag Mensch mit Behinderung oder behinderter Mensch, sag nicht an den Rollstuhl gefesselt, sondern nutzt den Rollstuhl oder ist im Rollstuhl unterwegs. Aber dass es inzwischen gar nicht mehr so diese einzelnen Wörter gibt, wo man sagt, okay, man muss einfach nur das austauschen, dann ist gut, sondern es eher mit einer innerlichen Haltung zu tun hat, im Sinne von, wie kommt die Rolle drin vor? Wie ist die eingebettet? Ist es quasi NebendarstellerIn oder HauptdarstellerIn, dieses Gesamte irgendwie zu sehen?
Und auf der anderen Seite werden Sie wahrscheinlich auch immer, ich weiß nicht, oder ob Sie angegangen werden oder vielleicht dann die Autorin oder der Autor, der Sie beauftragt hat, ob das nicht übertrieben ist, also eine übertriebene, diese Wokeness-Debatte. Ne? Ja. Also so sind wir da jetzt nicht langsam so übervorsichtig oder Sie haben vorhin irgendwann mal gesagt, wird da die Kunst nicht sogar beschnitten? Werden Sie damit konfrontiert?
Ja, ab und zu. Aber ich meine, wenn man jetzt nochmal in Film geht, jede Arztserie, auch wenn man es manchmal draufschaut und sich nicht vorstellen kann, aber jede Arztserie hat externe Beratungen von richtigen ÄrztInnen. Jeder Tatort wird von richtigen PolizeibeamtInnen beraten, um zu gucken, ob das dort richtig gemacht wird und warum sollte nicht auch in diesem Feld einfach, wo eine gewisse Expertise fehlt, auch diese von extern reinkommen. Also ich finde, das ist einfach ein sich damit auseinandersetzen und Leute, die sich damit besser auskennen, um Rat fragen. Es ist nichts, was es schlechter macht und zum einen auch quasi dieses Sensitivity Reading ja Hinweise sind, beziehungsweise Tipps, die man machen sollte. Ob das im Endeffekt umgesetzt wird, ist die andere Sache. Deshalb vergebe ich oder vergeben wir auch kein Siegel. Dann sind wir sehr schnell im Bereich Green oder in dem Sinne Purple Washing, zu sagen, dieses Buch ist Jonas Karper geprüft, ist alles gut. Und dann ist im Endeffekt vielleicht auch gar nichts von mir übernommen. Also ich wurde neulich auch mal gefragt, nachdem ich ein Buch gelesen habe, möchten Sie mit ins Impressum? Wo ich gedacht habe, ihr habt 50% meiner Vorschläge nicht angenommen. Ich werde auch den Teufel tun und mich quasi hinten reinschreiben lassen, dass ich hier das alles gut finde.
Okay, das sind also auch so Erfahrungen. Aber insgesamt habe ich rausgehört, ist da die allgemeine Sensibilität schon sehr gewachsen.
Ja, es wird mehr mitgedacht und eben auch, sag ich mal, eben vielleicht auch im Finanzplan, dass das mit eine Rolle spielt, klar.
Apropos Finanzplan, ich glaube, Sie haben irgendwo auch gesagt, also bei Filmförderung ist es Voraussetzung, dass sie auch barrierefrei produziert werden, aber es ist nicht unbedingt Voraussetzung, dass diese barrierefreie, also beispielsweise die Bildbeschreibung oder so, dann im Kino mitgesendet wird.
Genau.
Also wie geht das denn? Ich meine, das ist doch absurd. Dann wird da eine Fassung gedreht, die am Ende nie diejenigen, für die sie gemacht sind, erreicht?
Ja.
Aha.
Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das ist genauso.
Bleiben wir staunen zurück, ja.
Genau, diese Fassungslosigkeit, die ich in Ihrem Blick sehe, ist genau das, was mich auch umtreibt.
Eine Sache, die Sie umtreibt, möchte ich noch ansprechen. Sie sind Redakteur einerseits bei Sozialhelden e.V. Sie sind aber auch unternehmerisch tätig. Sie geben Kurse, Workshops in diskriminierungsfreier Sprache, so heißt es, ja? Und da haben Sie mir erzählt, Sie sind da auch im Fußballbereich unterwegs. Was machen Sie da?
Es gibt eine Beratungsstelle für Inklusion im Fußball, die heißt Kick-In. Und die geben unter anderem Workshops für Fanorganisationen, für Vereine, für generell Leute, die in dem Bereich Fußball aktiv sind, weil auch natürlich dort im Fußball Vielfalt stattfindet. Und es wichtig ist, dort mit Sprache umzugehen und wie man dort eben diskriminierungsfrei kommunizieren kann oder auch mal gucken, sich selber hinterfragen kann, wie man vielleicht im Fußballstadion Wörter benutzt, die vielleicht jetzt nicht diskriminierend sind gewissen Personengruppen gegenüber. Und im Rahmen dieser Workshops machen wir zum Beispiel ein sogenanntes Schimpfwörter-ABC, wo es eben darum geht, okay, wir sammeln jetzt einfach mal Schimpfwörter, die in Ordnung sind, die man einfach mal benutzen kann, wo jetzt nicht irgendwelche Communities damit diskriminiert werden.
Sagen Sie mir mal eins. Schimpfwort, wo niemand sich beleidigt fühlt?
Schimpfwörter sind immer beleidigend, aber es geht hier quasi um den Unterschied zwischen Beleidigung und Diskriminierung. Und wenn man jetzt, sage ich mal, Wörter benutzt, die eher an Tiere angelegt sind oder
dummes Huhn.
Irgendwie Gegenstände, also Vollpfosten, was auch immer das dann sein soll. Aber dahingehend ist man quasi natürlich beleidigend einer Person gegenüber, aber würde jetzt nicht eine vermeintliche Gruppe damit auch noch diskriminieren. Das ist eben durch Aussagen wie, sag mal, bist du behindert oder was, findet das natürlich statt.
Haben Sie jetzt so Erfahrungen auch mit Jugendlichen in dem Bereich?
Ja, ich habe neulich einen Workshop gegeben, hier in Berlin in Reinickendorf in einer Schule, die teilnimmt an der Vielfaltstour des Deutschen Olympischen Sportbundes, die quer durch Deutschland geht. Und es ist die einzige Berliner Schule, die diesen Workshop dort gewonnen hat. Und es ist schon erstaunlich, wie viele Schimpfwörter die Kinder kennen, wie viel ich auch dazugelernt habe in dem Bereich. Aber auch natürlich, was sie für eigene Diskriminierungserfahrung haben und wie sensibel sie trotzdem sind, sehr, sehr aufmerksam für das Thema sind und es natürlich schwer ist, gerade wenn es war jetzt eine Berliner Grundschule, 6. Klasse, also die waren 12, 13 Jahre alt, natürlich dann schwer zu erklären, okay, was ist der Unterschied zwischen einer Diskriminierung und einer Beleidigung, also die ist sehr Theoretische, was dazugehört, aber schon so dieses Gespür zu entwickeln, okay, welche Begriffe sind wirklich gut und welche sollte man vermeiden und was können die eben auch auslösen? Also dieser Unterschied, natürlich kann man anders sprechen, wenn man jetzt im eigenen Freundeskreis ist und die verstehen das natürlich, aber ich nehme ja diese Sprache nicht mit und gehe auf die Straße und erzähle jetzt anderen Leuten oder äußere das laut im Fußballstadion. Manchmal sind es die Kleinigkeiten, wenn sie sich auch nicht alles gemerkt haben und nur einen Teil und sich zumindest irgendwie daran vielleicht noch länger erinnern können, ist schon mal was Gutes getan.
Wenn Sie jetzt mal einen Blick in die Glaskugel werfen sollten, wo steht unsere vielfältige deutsche Gesellschaft so in 10 Jahren?
Das ist schwierig, weil wir uns gerade auch, sag ich mal, in politischen Gefilden befinden, wo man nicht weiß, in welche Richtung wir als Gesellschaft abbiegen. Deshalb ist das wahnsinnig schwer zu sagen. Natürlich mit der Hoffnung, dass die demokratischen Parteien das irgendwie so hinbekommen, Vielfalt und Inklusion weiterhin als wichtig anzusehen und auch zu unterstützen. Gleichzeitig ist es so, dass viele Sachen politisch angegangen werden, aber halt sehr, sehr langsam. Also es gibt Gesetze, die auf den Weg gebracht werden. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was besagt, dass Selbstbedienungsterminals wie Geldautomaten bis ins Jahr 2030 oder 35 barrierefrei sein müssen. Ob wir in 10 Jahren noch Bargeld mit uns rumtragen, ist das eine. Aber das Gesetz besagt eben nicht, dass die Gebäude, in denen die
auch dann zu betreten sind.
Genau, dass die barrierefrei sein sollen. Also manchmal sind es auch Sachen da, also auch da packt man sich an den Kopf und denkt so, es ist nicht
zu Ende gedacht.
Ja, weit genug gedacht.
Auf der anderen Seite wächst natürlich auch das Selbstbewusstsein, ne, der vielen Gruppen, die das einfach auch alles nicht mehr mit sich machen lassen.
Ja, total. Und das ist Wichtige, dass man sich dort verbündet innerhalb den Communities, aber eben auch ganz groß ist das Thema Allyship, also verbündet sein, dass eben auch nicht betroffene Personen, egal ob es jetzt quasi Thema Ableismus oder Rassismus oder Sexismus ist, dass eben Leute aus den privilegierten Positionen heraus sagen, ich setze mich trotzdem dafür ein oder ich mache Platz dafür, ich erkenne solche Situationen und helfe mit, die Welt zu etwas Besserem zu machen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, die Welt zu etwas Besserem machen. Und Sie haben noch einen dritten Musikwunsch frei.
Ja, das ist, ich glaube, da schließt sich so ein bisschen der Kreis beim Thema Film. Ich mag Serien total und eine meiner absoluten Lieblingsserien ist Scrubs. Gibt es eine Krankenhausserie, die gibt es schon leider nicht mehr. Und in dieser Serie spielt ein leicht depressiv anmutender Anwalt mit, der über sich hinauswächst oder aufblüht, wenn er mit drei Kollegen, die auch im Krankenhaus arbeiten, mit seiner A Cappella-Band probt. Das ist quasi ins Drehbuch so reingeschrieben, weil es dieser Schauspieler, der leider auch 2020 verstorben ist an Krebs, wirklich mit diesen drei anderen eine A Cappella-Gruppe hat. Die heißen The Blanks. Und das Lied, was ich mitgebracht habe, ist eine A Cappella-akustische Interpretation des Outcast-Klassikers Hey Ya. Finde ich eine ganz schöne Interpretation davon.
Schön, dann freue ich mich darauf und danke Ihnen sehr, Jonas Karper von den Sozialhelden e.V. hier, Medienwissenschaftler, Musikwissenschaftler. Danke für die vielen Infos und die schöne Musik.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Ich bin Katrin Heise und unser Radio 3 Gespräch finden Sie in der ARD Audiothek oder in der Radio 3 App.
Baby, don't mess around, because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna, but can't stand to see me walk out the door? I can't stand to fight the feeling, cause the thought alone is killing me right now. Thank God for Mom and Dad for sticking two together, 'cause we don't know how.